Was macht man, wenn man plötzlich merkt, dass das eigene Leben nicht mehr passt? Wie findet man wieder Freude, einen neuen Sinn und neue Orientierung? Lisa Hamann war Anfang 40, als sie in eine Sinnkrise geriet und sich genau diese Fragen stellte. Ihre Antworten fand sie in einer Ausbildung zur Notfallseelsorgerin und Familientrauerbegleiterin. Und genau darüber wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Ganz herzlichen Dank.
Lisa, du sitzt in Bergisch Gladbach und ja, ich sehe dich in deinem Büro. Du bist Journalistin und betreibst einen der erfolgreichsten Familienblogs Deutschlands, Stadt, Land, Mama. Stell dich aber dennoch noch mal kurz vor.
Ja, gerne. Ich bin 42 Jahre alt mittlerweile. Meine Kinder sind 18, 16 und 16 und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich dann irgendwann wieder Freiräume hatte, die ich gern füllen wollte. Und ich mache relativ viel, muss man sagen, und habe jetzt in letzter Zeit eben noch eine Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin draufgepackt und mache aber auch noch redaktionelle Dienste beim TV und brauche immer mehrere Standbeine im Leben. Und deswegen, als dann einige wegbrachen, dachte ich, hier muss jetzt mal was Neues passieren.
Da will ich mal gleich einhaken, weil wenn man dich sieht und dein Leben von außen betrachtet, dann wirkt es ehrlich gesagt ganz perfekt. Du bist immer fröhlich, du bist gut drauf, du hast eine gute Energie, du bist glücklich verheiratet, du hast zwei wunderbare Kinder, du bist Bestseller-Autorin. Aber was war der Auslöser, dass auch dein Leben ein bisschen ins Wanken geriet und ja, du dich auch gefragt hast, passt das eigentlich noch?
Ja, also von perfekt bin ich weit entfernt. Ich bin auch ein totaler Verfechter des Unperfekten. Das ist auch das, was ich in meinen ganzen Beiträgen und auch Büchern für Mütter immer versuche zu transportieren. Perfekt gibt's nicht. Und der, also auch allein das, dieses Wort, überhaupt dieses Bestreben, perfekt sein zu wollen, da bin ich ganz weit entfernt von. Und klar, wenn man von außen betrachtet, sieht das immer ganz happy aus, aber ich glaube, alle Leben laufen in Wellen und da darf dann auch mal irgendwann ein Fragezeichen kommen. Und das kam bei mir, weil zwei große Punkte passiert sind. Also ich betreibe Stadtlandmama mit einer weiteren Kollegin zusammen. Ich sitze im Bergischen auf dem Land als Landmama und betreibe es mit einer Journalistenkollegin in Berlin. Und die hat mir mitgeteilt, dass sie nochmal schwanger ist und ein viertes Kind bekommt. Und für mich war klar, also wir hatten die Jahre davor, 4 Jahre am Stück, 4 Bücher geschrieben jedes Jahr. Und ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt erstmal neben dem Blog kein weiteres Projekt mit ihr. Und gleichzeitig haben aber auch meine Kinder beschlossen, dass sie nicht mehr jeden Tag streiten müssen und immer nur Mama brauchen, sondern sehr viel draußen unterwegs sind. Und dann dachte ich, okay, hier sind jetzt Lücken entstanden. Und da musste ich eben an eine Reportage zurückdenken. Ich betreue ganz viele Reportagen, die mit dem Lebensanfang und mit dem Lebensende zu tun haben. Das sind so meine Lebensthemen, also Familiengründung, aber auch Schicksalsschläge. Und ich habe eine Trauergruppe besucht für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung damals, über ein halbes Jahr nach der Germanwings-Katastrophe. Da ist ja eine Schulklasse ums Leben gekommen und die Geschwisterkinder hatten eine eigene Gruppe. Die durfte ich für eine Reportage begleiten. Und die Trauerbegleiterin, die sich damals darum gekümmert hat, hat mich nachher zur Seite genommen und gesagt, ihr Journalistinnen, die ihr empathische Fragen stellt, seid auch in gewisser Weise Trauerbegleiterinnen. Und wenn du mal irgendwann eine Lücke im Lebenslauf haben solltest, komm doch mal zu mir in die Ausbildung. Und daran habe ich mich erinnert.
Jetzt ist das ja kein einfaches Thema, Trauerbegleitung. Und vielleicht braucht man auch eine gewisse... ja, Verbindung dazu. Du hast selber in deiner Kindheit und Jugend wichtige Menschen verloren. Spielte das eine Rolle, dass dir das Thema oder auch diese Gefühle einfach näher waren, dass es da irgendwie schon eine Verbindung gab und du mit diesen Fragen und Problemen ja, vielleicht eher etwas, ja, denen näher warst als jemand, der das nicht erlebt hat?
Glaube ich ganz bestimmt. Es waren aber nicht die eigenen Fälle, die mich, glaube ich, dazu gebracht haben, sondern dass meine Mutter sehr, sehr viele enge Menschen verloren hat in ihrer Kindheit und Jugend. Und als mir dann eben Menschen verloren gingen, meine Tante ist früh gestorben, mein Cousin ist früh gestorben, da hat sie mich unfassbar gut durchbegleitet und sehr offen und mir alle Fragen beantwortet und alle Gefühle durften sein. Und als ich dann später rausging in die Welt, habe ich gemerkt, komisch, das machen ja ganz viele Leute ganz anders und da wird ganz viel verschwiegen und da ist ganz viel Tabu und ganz viele Berührungsängste und da habe ich schon gemerkt, dass ich schon, also zumindest diese Berührungsängste nicht habe und einfach hingehe und frage, was jemand braucht und deswegen passte das schon mit meiner eigenen Geschichte auch ganz gut, glaube ich.
Dann habe ich ja am Anfang gesagt, was macht man, wenn man das Leben nicht mehr passt? Wie findet man irgendwie eine neue Orientierung? Das ist ja jetzt, du hast diese Trauergruppe dort kennengelernt, aber das ist ja schon der zweite vor dem ersten Schritt. Hast du dich gefragt, oder wie bist du denn vorgegangen? Hast du ein bisschen geguckt? Ja. Welche Fragen hast du dir gestellt, um irgendwie eine Richtung zu finden?
Genau, das sagt sich ja im Nachhinein immer so leicht. Ich mache jetzt das und das und das und schon diese vorbei. Nein, das ist natürlich ein ganz langer Prozess und ich war schon ziemlich ratlos auch und dachte, okay, zweite Lebenshälfte beginnt, kommt jetzt nur noch Schicksal und Beerdigungen und körperlicher Zerfall und Scheidungen oder liegt das Schönste schon hinter uns? Und da ist es natürlich toll, mit Menschen zu reden, die schon drin sind in der Phase und die sagen, nee, die geilste Zeit beginnt erst jetzt. Das macht natürlich Mut. Aber ich habe schon in viele Richtungen geguckt und habe dann irgendwann bei mir gemerkt, also ich brauche was, was mir Sinn stiftet, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also wo ich wirklich mich einbringen kann. Ich brauche was, wo ich Veränderungen habe und ich brauche was für Freude. Und ich brauche auch beruflich nochmal einen neuen Schritt. Und dann bin ich eben in eine TV-Redaktion. Ich habe bislang nur Print gemacht und online, habe mir da noch eine Herausforderung gesucht, bin in eine demokratische Partei eingetreten, weil ich keine Lust auf dieses blaue Entwickeln da habe. Für die Veränderung, für die Freude habe ich einen Chor gegründet hier vor Ort einfach, damit ich nicht fahren muss dauernd. Ein Chor für Leute, die eigentlich nicht singen können, aber gerne singen. Da gehöre ich nämlich dazu. Mich würde keiner nehmen, deswegen musste ich selber gründen. Der mir total viel Freude macht und eben was Sinnstiftendes. Und da habe ich gemerkt, mit der Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin, das schafft unglaublich viel Sinn. Also weil man direkte Resonanz hat und direkt merkt, dass es den Menschen besser geht, wenn du da warst.
Lisa, vielleicht kannst du uns mal genau schildern, wie sieht denn die Arbeit als Trauerbegleiterin aus?
Genau, da gibt es unterschiedliche Varianten. Also erst alles unter dem Motto, ne, wir können das Schicksal nicht ändern, aber wir können den Umgang damit erleichtern. Und wir bieten Gruppen an, das heißt, dass Leute den Austausch suchen können. Da geben wir dann Impulse rein und dann geht es wirklich um den Austausch und dass sich nicht alleine fühlen mit seinem Schicksal. Es gibt aber auch Leute, die mich danach zur Seite nehmen und sagen, kannst du vielleicht eine Einzelbegleitung für mich übernehmen, weil ich das Gefühl habe, das zieht mich nur noch mehr runter, diese ganzen anderen Schicksale auch noch zu hören. Ich möchte eigentlich, dass es allen gut geht. Und ansonsten kann man sich natürlich bei uns auch über unsere Website melden. Ich sage uns, weil ich immer so ein Teamplayer bin. Ich habe mich mit einer weiteren Trauerbegleiterin zusammengetan als Trostteam für Köln und für das Bergische Land. Und bei den Einzelbegleitungen ist es so, dass ich dann rausfahre zu den Familien. Ich fahre aber auch in Jugendhilfeeinrichtungen, wenn da was los ist. Wir kommen zum Teil auch schon, wenn es eine lebensverkürzende Diagnose gibt, schon vorher zu den Familien. Und begleiten dann vor Ort und gucken, was nötig ist.
Das heißt, du gehst dann dorthin, man setzt sich dann zusammen und man spricht. Wie ist das denn, wie lange dauert sowas? Also bist du dann eine Stunde, bist du dann einen halben Tag oder wie geht das?
Genau, also die Einzelbegleitungen dauern in der Regel eine Stunde. Danach sind die Menschen auch sehr erschöpft. Also wir gehen ja schon, wenn die ihre Ritterrüstung anhaben, damit sie irgendwie den Alltag schaffen, bohren wir da ja schon so ein bisschen rein, ne? Und das ist einfach erschöpfend. Trauer ist wie ein Marathon. Deswegen ist man auch sehr viel müde, weil so viele Tabs offen sind, sage ich immer, ne? Ich arbeite so gern mit Symbolen. Und wir versuchen einfach durch Symbolik, aber auch durch Tun und Schaffen eben neue Perspektiven auch zu eröffnen und arbeiten mit einem Art Labyrinth-Modell, also so eine Art Landkarte, um den Leuten zu zeigen, welche Aufgaben durchlaufen sie eigentlich gerade und dass sie keine Rückschritte machen, sondern dass sie wirklich immer weiter vorangehen, aber in der Verarbeitung eben an manchen Stellen auch zweimal vorbeikommen, hin zu mehr Leichtigkeit am Ende.
Und wie ist es bei dir? Also wie lange dauert der Prozess insgesamt? Kommst du einmal, kommst du dreimal oder begleitest du da über Monate?
Das ist ganz unterschiedlich, auch von der Taktung. Es gibt Menschen, die wollen mich jeden Montag sehen. Es gibt Menschen, die sagen, alle drei Wochen reicht mir. Es gibt Menschen, die ich über anderthalb Jahre begleitet habe, wo wir dann gesagt haben, komm, du kommst jetzt klar, du brauchst mich nicht mehr. Und 3 Monate später rufen sie an und sagen, kannst du nicht doch noch mal kommen? Das ist tatsächlich auf Zuruf und je nachdem, was wer braucht. Es gibt aber auch die Termine, wo ich einmal hingehe und dann sagen sie, endlich verstehe ich es und jetzt schaffe ich es auch so.
Jetzt sind wir im Herbst und gerade der Monat November, also dann im Dezember, das ist ja im Christentum der Totenmonat. Das heißt, die Tage sind nicht nur kürzer, dunkler, sondern auch die Themen ein bisschen anders. Merkst du jetzt schon, dass ja, Menschen unruhig werden, dass sie mit dem Wetter nicht klarkommen, dass die Themen dann verstärkt hochkommen, weil es eben auch bestimmte Feiertage gibt, wo genau eben an bestimmte Ereignisse oder auch an den Verlust erinnert wird?
Ja, das ist so ein bisschen Trugschluss. Also das gilt nicht nur für die Trauer, das gilt auch für Depressionen. Ganz oft geht es viel schlechter im Frühling. Also im Frühling passieren die häufigsten Suizide, weil in der dunklen Jahreszeit geht es ja allen irgendwie schlechter und alles ist irgendwie dunkler. Und dann fühlt man sich nicht ganz so papageienartig mit seiner eigenen Trauer und seiner bedrückten Stimmung. Im Frühling, wenn alle plötzlich rausgehen und fröhlich werden und du immer noch nicht Lust hast, rauszugehen, da fällt einem erst auf, dass vielleicht was anders ist. Deswegen finde ich das eine sehr interessante Frage, weil im Grunde geht das antizyklisch. Also genau dann, wenn die anderen Leute wieder rausgehen, merkt man, oh, mit mir ist aber irgendwie was anders.
Wie ist es denn, wenn ich merke, in meiner Familie, mein Partner, meine Partnerin, ja, da gibt es einen Schicksalsschlag oder auch bei Freunden, bei Bekannten. Sollte man das Gespräch suchen oder eher durch Taten Mitgefühl zeigen? Was ist aus deiner Erfahrung der bessere Weg?
Aus meiner Erfahrung ist das wahnsinnig individuell. Also man kann bei allen Personen ganz viel richtig machen, aber auch ganz viel falsch. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du ansprichst, dass man es anspricht. Ne? Also was wirklich viele Trauernde erzählen, ist dieses, melde dich, wenn es dir nicht gut geht. Damit kann man nichts anfangen. Ne? Dann lieber sagen, ist es okay für dich, dass ich dir jeden Montagmittag einen Eintopf vorbeibringe, damit du mal was Gesundes zu essen hast und mal ein paar andere Kräuter. Das sind Gesten, die wirklich helfen. Ne? Aber das auch nicht als übergriffig. Ne? Man kann auch sagen, ich stelle es dir vor die Tür, klingle und geh weg, falls jemand keinen Kontakt will. Ne? Das kann aber auch bei Zeiten nerven. Ne? Also da muss man sehr genau gucken, was braucht denn die Person. Ich habe ganz viele, die freuen sich, wenn ich mich bei ihnen am Jahrestag melde und habe aber auch eine, die sagt, ich weiß immer gar nicht, was ich darauf antworten soll und ich bin dann selber so beschäftigt, dass ich dann noch ein schlechtes Gewissen habe, dass ich nicht antworten kann. Also auch da sind wir, ich vergleiche das gern mit der Liebe. Also wir lieben alle unterschiedlich und wir trauern alle unterschiedlich.
Das heißt, wenn ich jetzt merke, eine Freundin, ein Freund von mir geht durch eine ganz schwere Krise, ich bin nicht so sicher, wie ich mich verhalte, dann kann ich auch mit dir das Gespräch suchen und dann kann man mit dir auch vorher sprechen und sagen, was hältst du von der Situation, was würdest du empfehlen? Jetzt ein Stichwort, was mir ganz wichtig ist, Kinder. Wie geht man denn mit Fällen um, in denen Kinder involviert sind? Einmal vielleicht, weil der Verlust eines Kindes im Raum steht, aber auch dann, wenn man vielleicht Kindern beibringen muss, dass ein ganz naher Angehöriger nicht mehr da ist oder etwas Schlimmes passiert ist.
Ja, in absoluter Klarheit und Ehrlichkeit. Kindgerecht verpackt, aber nicht mit blumigen Umschreibungen. Ganz viele machen den Fehler, weil sie es nicht besser wissen und sagen, die Oma ist eingeschlafen. Dann kriegen die Kinder Schlafstörungen, weil sie denken, dann wachen sie auch nicht mehr auf. Es ist immer besser, dann zu sagen, die Oma ist tot. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen, was bedeutet denn eigentlich tot? Und wo ist denn der Unterschied zu schlafen? Also das Kinder haben ja ganz feine Antennen und merken, wenn was nicht stimmt. Auch wenn eine lebensverkürzende Diagnose im Raum steht, die merken es. Und ihnen dann die Chance zu nehmen, diese Zeit mit der Mama oder dem Papa oder dem Bruder noch wirklich intensiv zu verbringen, ne? Das ist halt schade. Das ist eigentlich eine Chance, wenn man wirklich Abschied nehmen kann, wenn es kein plötzlicher Tod ist, sondern wenn man die Chance hat, wirklich auch noch Erinnerungen zu schaffen. Ich habe zum Beispiel mit einer Familie, wo klar war, die Oma wird bald sterben, es waren 5 Kinder, wir haben dann zusammen Kissen, Hüllen gestaltet und da Fingerabdrücke drauf gemacht und die sind dann zur Oma gefahren und haben von der Oma noch einen Fingerabdruck und jeder hat noch so ein Kissen übrig. Das jetzt nur als kleines Beispiel, wie man damit auch konstruktiv umgehen kann.
Das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte und auch ein schönes Beispiel. Noch eine Frage. wenn man mit diesen Themen konfrontiert ist, man möchte gerne helfen, man gibt seine Energie, man ist auch da. Wie schafft man es denn, wenn man jetzt hilft, dass man selber vielleicht nicht in ein Loch fällt oder ja, das zu sehr an sich heranlässt? Du bist ja das beste Beispiel. Diese Geschichte ist ein Teil von dir, aber du hast eben noch deine eigene Familie. Du schreibst, du produzierst, bist im TV. Wie hast du denn den Mittelweg für dich gefunden, damit das eine Thema nicht übergreifend ist auf alle anderen Lebensbereiche?
Ja, ich glaube schon, dass ich eine gewisse Form von Resilienz mitbringe. Aber ich muss auch sagen, ich ziehe auch viel raus. Ne? Weil, wie ich schon sagte, das Schicksal ist ja nicht zu ändern. Es passieren solche Dinge. Aber dann helfen zu können und zu sehen, ich gehe in die Familie rein und die sitzen mit gesenkten Schultern da und sehen dann ein bisschen gerade aus, wenn ich wieder gehe, dann ist es schon auch ein erhebendes Gefühl und ein schönes, weil man eben da sein konnte und weil man helfen konnte und weil man gezeigt hat, der Weg führt weiter, auch wenn man denkt, die Welt bleibt stehen. Und gerade hast du ja gesagt, also ich suche mir auch den Ausgleich eben in anderen Gebieten. Es ist nicht das eine Thema, sondern es sind ganz viele und das ist auch wichtig, glaube ich. Das sage ich aber auch, wenn es um Erziehung geht. Also wir setzen uns immer selbst erst die Atemmaske auf, das sagen sie ja auch im Flugzeug, bevor wir uns um andere kümmern und wir müssen schon als Begleiter auf zwei gut situierten Beinen stehen, um dann auch wirklich den Sturm mit aushalten zu können.
Wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen möchte, also du bist ja im Bergischen, arbeitest du nur in der Region oder kommst du auch mal nach Berlin oder nach Hamburg oder wie kann ich dich denn kontaktieren? Kann man mit dir auch online sprechen, so wie wir das heute machen? Oder wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
Genau, also es gibt in allen Orten im Grunde Trauerbegleitungen, in einigen mehr, in anderen weniger. Es gibt das Lavia-Institut für Familientrauerbegleitung und die Wolfsträne und überall gibt es schöne Einrichtungen. Es tut sich wirklich was in diesem Gebiet. In Köln gibt es für Jugendliche noch die Traube. Uns gibt es als Trostteam im Internet, auf einer Internetseite. Wir sind auch bei Instagram aktiv, trostteam.org. Da kann man sehen, was wir so machen und da kann man Kontakt aufnehmen. Ich bin immer sehr gerne persönlich vor Ort, gebe ich zu. Ich bin so ein bisschen Corona-traumatisiert von Online-Sitzungen. Aber klar, ich mache auch Beratungen am Telefon. Ich mache auch Beratungen per Zoom. Aber ich bin schon eine, die gerne auch in Familien geht oder in Trauergruppen zusammen mit ganz vielen Sitz, weil doch auch viel Energie im Raum nochmal passiert.
Lisa, letzte Frage. Ich hatte ja am Anfang gesagt, was macht man, wenn das eigene Leben keinen Sinn mehr ergibt? Jetzt im Rückblick, würdest du sagen, die Zeit vor deiner Ausbildung und vor deiner jetzigen Tätigkeit und verglichen mit der heutigen, wie würdest du den Sinn beschreiben? Oder abschließend, was ist die Botschaft an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Also das klang jetzt sehr krass. Es war ja nicht sinnlos, mein Leben. Ich bin ja immer auch noch Mama von drei Kindern und wohne hier in der Großfamilie. Also der Sinn war nie weg, aber ein Fuß greift in den nächsten. Das finde ich ganz schön in diesem Leben. Und ich habe mich immer schon gerne in diese Extreme bewegt und mache das weiter und finde mein Leben einfach unfassbar vielseitig und interessant. Insofern, ich bin die alte Lisa total geblieben, aber vielleicht noch extremer in die verschiedenen Richtungen austarierend.
Liebe Lisa, vielen Dank, dass du da warst und wir werden alle Kontaktdaten auch einblenden bzw. im Text verlinken und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich glaube, du hast mit diesem Thema und auch mit deiner Energie vielen Leuten Mut gegeben und vor allen Dingen auch sich mit deinem speziellen Thema, nämlich Trauerbegleitung, Trauerarbeit, vielleicht da nochmal genauer hinzuschauen, ja, auf alle Fälle einen Schub gegeben. Vielen lieben Dank und schöne Grüße.
Ich danke dir auch.